Neues Lernen, der Podcast. Corporate Learning weitergedacht mit Christina Enderle da Silva und Julia Senner.
Sie wollen frischen Wind in Sachen Softwareanbieter? Auf softwarevergleich.de können Sie schnell und einfach führende HR-Softwareanbieter miteinander vergleichen. Mit unserem brandneuen Softwarevergleich-Newsletter erhalten Sie exklusive Updates direkt in Ihr Postfach. Jetzt anmelden unter softwarevergleich.de/newsletter.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserem Podcast Neues Lernen. Heute schon unsere 20. Folge und ganz ehrlich, jetzt werden wir immer öfter gefragt, wie läuft's eigentlich so mit dem Podcast?
Und wie läuft's denn so? Was meinst du?
Ja, das ist immer gar nicht so leicht zu beantworten. Woran machen wir das fest?
Ja, intuitiv würde ich ja immer erstmal sagen, wir messen es an unserem Spaß und wir haben ziemlich viel Spaß
ziemlich gut
dabei.
Ja.
Aber natürlich müssen wir auch ein bisschen Zahlen heranziehen und dann schauen wir natürlich auch immer, wenn wir so einen Podcast, eine neue Folge rausbringen, wie oft wird es zum Beispiel auf LinkedIn geteilt und wir freuen uns natürlich wahnsinnig und das ist auch ein Indikator für uns, wenn es da viele Kommentare von euch, HörerInnen gibt. Und natürlich freuen wir uns auch, wenn die Gäste am Ende eines Gesprächs genauso sagen, sie hatten Spaß daran und es waren spannende Fragen. Aber natürlich schauen wir uns auch die HörerInnenzahlen an, vergleichen das dann mit unserem Aufwand ein bisschen. Und da muss ich ja immer am Ende des Tages an meinen Physiklehrer leider denken.
Ich weiß, was jetzt kommt. Die Formel habe ich auch noch im Kopf.
Ja, wenn wir uns beschwert haben, wir hatten nicht genug Zeit am Ende der Physikklausur. So hieß es immer, ja, Leistung ist Arbeit durch Zeit. Und bei uns muss man ja eigentlich auch noch die Zeit verdoppeln, weil wir ja in der Regel zu zweit hier stehen, wenn du nicht gerade eine Lernreise alleine durchziehst. Ist das dann eigentlich schon eine Leistungssteigerung, wenn wir die Hälfte der Zeit nur brauchen, weil du alleine das machst?
Ich würde das einfach mal so stehen lassen, aber zusammen haben wir halt einfach mehr Spaß. Deswegen lässt sich das, glaube ich, nicht so ganz aufrechnen. Aber das Ganze führt mitten in unser Thema. Heute geht es nämlich tatsächlich um Leistung. Und wer das Personalmagazin gelesen hat, hat da vielleicht auch schon Einblick bekommen. Da war das Titelthema um die Fragen herum. Was ist eigentlich heute Leistung und müssen wir das im Unternehmen messen? Wenn ja, wie können wir das überhaupt messen? Welche Rolle spielt dann Vertrauen? Wird es dadurch vielleicht minimiert, weil ich unter Leistungsdruck stehe? Welche Rolle spielt Wettbewerb? Also da werden ganz viele Fragen rund um das Thema Leistung bearbeitet und das machen wir heute auch.
Und wir dachten uns nach dieser Titelgeschichte, mit wem kann man besser über Leistung sprechen als mit einer Spitzensportlerin und haben heute einen sehr bekannten Gast in unserem Podcast, nämlich Magdalena Neuner. Olympiasiegerin und mehrfache Weltmeisterin im Biathlon. Sie hat jetzt eine Peak Performer Stiftung gegründet und uns darüber erzählt und natürlich auch über Leistungskultur im Spitzensport gesprochen.
Leistung sollte bedeuten, es ist was Schönes, es bereitet Freude, es geht mit Leichtigkeit und trotzdem auch mit der Bereitschaft, sich voll reinzuhängen, total Gas zu geben und sich da vielleicht selbst auch neu kennenzulernen und über seine vermeintlichen Grenzen hinaus zu schießen, im positiven Sinne, ohne seine Grenzen zu missachten. Das ist Leistung.
Und Teil der Peak Performer Stiftung ist auch Christopher Spall, der auch mit zu Gast war beim Podcast. Er ist Berater und Markenbotschafter und hat für uns die Leistung noch mehr aus Unternehmenssicht beleuchtet.
Leistung sollte, muss heute Sinngeber sein und ein Mittel zur Selbstentfaltung.
Ja, und jetzt noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Ich war mal wieder krank und bin deswegen im Gespräch leider nicht dabei. Aber Julia hat das Interview wunderbar mit unserem Kollegen Matthias Haller geführt, der ja auch schon die Titelstrecke im Personalmagazin mit begleitet hat. Er war also eh vorbereitet. Trotzdem nochmal vielen lieben Dank an dich, Matthias, dass du so spontan eingesprungen bist. Und jetzt ab ins Gespräch.
Gespräch.
Herzlich willkommen, liebe Magdalena und lieber Christopher, zu unserem Podcast Neues Lernen. Wir freuen uns total, dass ihr heute dabei seid und aus verschiedenen Perspektiven mit uns das Thema Leistung beleuchtet.
Vielen Dank für die Einladung.
Ich bedanke mich auch und freue mich.
Jetzt haben wir euch natürlich nicht ohne Grund zu diesem Thema eingeladen. Ihr habt ein Buch zusammengeschrieben, das heißt Peak Performer. Und Magdalena, vielleicht kannst du uns mal abholen. Wie kam es denn zu diesem Buch und welches Ziel hattet ihr auch damit?
Also das ist tatsächlich eine etwas längere Geschichte, wie es zu diesem Buch kam, oder Christopher? Ja. Ich glaube, da wäre sogar der Christopher noch der bessere Ansprechpartner, aber ich steige jetzt einfach mal ein und Christopher darf dann weiter erzählen. Es wurde vor einigen Jahren, ich glaube 6 Jahre ist es mittlerweile her, ein Netzwerk gegründet, das Peak Performer Netzwerk. Das sind Menschen aus Spitzensport und erfolgreiche Unternehmer, die sich einfach getroffen haben, um zu netzwerken, um ja sich auszutauschen. Diese Veranstaltung hatte immer einen Charity-Gedanken. Also es wurde immer gespendet, gesammelt für eine Stiftung. In diesen vielen Gesprächen, die wir da hatten, hat sich herausgestellt, oder das war von Anfang an auch unsere DNA, wie wir das nennen, dass wir gemeinsame Werte haben, dass wir, ja, dass Sport und Unternehmertum sich sehr ähneln, was das Thema Ziele erreichen angeht, das erfolgreich sein, sich motivieren, nach Rückschlägen wieder aufzustehen. Und ja, da ist dann die Idee entstanden, eine Stiftung zu diesem Thema zu gründen. Also nicht immer an verschiedenen Stellen zu spenden, sondern ein eigenes Konzept zu entwickeln. Das lief dann ganz gut an. Wir haben unsere ersten Kids-Camps veranstaltet, die ja Kinder motivieren sollen, aus eigener Kraft etwas schaffen zu können und dass es Freude macht, etwas zu leisten. Und also das ist jetzt wirklich in Kurzform abgeschnitten, aber aus dieser Idee heraus kam dann die Idee beim Christopher auf, Mensch, es wäre doch toll, wenn wir das, was wir den Kindern beim Kids-Camp vermitteln, auch mehr Leuten mitgeben könnten. Also nicht nur den paar Kindern, und was machen die Kinder auch nach den Camps? Da ist die Idee für das Buch entstanden, für jedermann eigentlich. Also für die Kinder, für die Eltern, für Unternehmer, für Auszubildende, für Trainer, für alle, die sich weiterentwickeln wollen. Das ist jetzt die Kurzform. Und jetzt darf der Christopher noch ergänzen, was ich vergessen habe.
Na, das ist schon ganz schön gut beschrieben, ja. Wir sind ein Kreis von 38 Menschen aus Sport und Wirtschaft, und diese Menschen sind vereint durch eine Idee. Leistung ist was Schönes. Leistung ist sinnvoll. Wir brauchen Menschen, die aus eigener Kraft was leisten wollen. Und deswegen wollen wir andere Menschen anstecken, vor allem Kinder und Jugendliche. Und das Buch gibt uns eine super Gelegenheit dazu, diese Idee in Worte zu packen und zugänglich zu machen. Für viele Menschen, die auch andere anleiten. Nicht nur Eltern. Ich habe auch zwei Kids, ja. Da hast du auch jeden Tag das Thema, wie viel Leistung ist eigentlich gesund und gut für die Kinder, aber natürlich auch für Trainer, für Erzieher, für Lehrer, für Personaler, also für alle, die Menschen weiterentwickeln und sich fragen, wie können wir Menschen in Entwicklung zu einer gesunden Leistungskultur bewegen. Und dafür ist das Buch da. Und wir als 38 Peak Performer stehen dahinter gemeinsam und haben dort die gemeinsame Philosophie zu Papier gebracht.
Ihr habt ja schon das Beispiel genannt, Magdalena, du als ehemalige Sportlerin, Christopher, du als Unternehmer. Ihr seid beides Menschen, die selber schon über einen Antrieb zur Leistung offensichtlich verfügen. Was hat euch motiviert, Leistung zu bringen oder die Lust an der Leistung geweckt? Vielleicht könnt ihr das ganz kurz schildern.
Also für mich gesprochen, es war einfach die Freude an dem, was ich getan habe. Also ich habe als Kind schon früh gemerkt, dass ich es liebe, Sport zu treiben, und ja, das wahrscheinlich das große Glück gehabt, zum Biathlon zu kommen durch meine Eltern und vielleicht viele glückliche Fügungen, und habe sofort gemerkt, dass das genau meine Berufung ist. Ja, und wenn man für etwas brennt, wenn man eine totale Leidenschaft für etwas hat, dann ist es auch relativ einfach, sich anzutreiben. Also natürlich gibt es auch Tage, wo es nicht so einfach ist. Aber ich hatte ein festes Ziel vor Augen. Ich wollte immer Olympiasiegerin werden, schon von Kindheit an. Und dann ist der Weg eigentlich klar. Dann fällt es einem auch nicht schwer, sich immer wieder zu motivieren und rauszugehen ins Training und jeden Tag auch seine Bestleistung abzurufen.
Ja, bei mir war es eigentlich schon immer dieser Entwicklungswille, der meine Eltern so wahnsinnig gemacht hat. Ja. Ich habe immer ganz viele Fragen gestellt. Einige konnten sie beantworten, andere eben nicht. Und ich habe immer versucht, so radikal wie möglich mich weiterzuentwickeln. Und ich wollte auch schon immer einen Unterschied machen. Also das war in mir schon immer drin. Also ich wollte nicht irgendwie mitspielen und dabei sein, sondern ich wollte einen Unterschied machen. Ich wollte wissen, dass es ein Unterschied ist, wenn ich dabei gewesen bin. Das hat mir immer unglaublich viel Befriedigung gegeben, wenn ich was gemacht habe. Egal ob im Sport, bin auch leidenschaftlicher Sportler, oder wenn ich dann beruflich irgendwas zustande gebracht habe und Erfolg erzielt habe. Ich wollte wissen, dass ich da was fürs große Ganze verändert habe und nicht nur irgendwie an einem kleinen Rädchen gedreht habe. Und ich glaube, das hat mich auch irgendwie zu dieser Peak Performer Stiftung geführt, weil wir da gemeinsam ja ein großes Rad haben und viele Menschen inspirieren können. Und da geht mir das Herz auf bei solchen Sachen.
Jetzt sagst du, du wolltest schon immer Olympiasiegerin werden. Der Christopher erzählt, er wollte teilhaben am Erfolg. Und ihr sprecht ja auch von Peak Performance. Und trotzdem war vorher auch schon die Rede davon, dass wir ein gesundes Maß an Leistung brauchen. Also was versteht ihr jetzt genau unter Peak Performance? Müssen wir jetzt irgendwie alle Spitzenleister werden, ob jetzt im Sport oder im Unternehmen? Oder wie würdet ihr das definieren?
Nein, also darum geht es bei uns in der Stiftung in keinem Fall. Es geht eigentlich darum, von Vorbildern zu lernen. Also ich glaube schon, dass wir eine gewisse Vorbildfunktion einnehmen, egal ob das Unternehmer sind oder Spitzensportler. Alle haben für sich irgendwie was Spezielles erreicht in ihrem Leben. Das ist auch sehr unterschiedlich.
Ja, es sind eben die Peak-Performer, die andere inspirieren,
ja,
ihre eigene Peak-Performance zu finden. Und das Schöne ist, dass wir Peak nicht als Olympiasieg verstehen oder weiß ich nicht, du musst jetzt irgendwie der Beste werden, ja. Also wir glauben, ein Peak-Performer ist nicht einsame Spitze, genau nicht, sondern ein Peak-Performer, der hat den inneren Antrieb, sein Potenzial auszuschöpfen. Und das kann ganz unterschiedlich aussehen, ja. Und deswegen schauen wir auf Peak-Performance gar nicht mit so einem elitären Anspruch, jemand muss irgendwie jetzt einen Weltmeistertitel erringen, sondern es geht eher darum, sein eigenes Potenzial auszuschöpfen und sich weiterzuentwickeln. Und dabei wollen wir junge Menschen inspirieren dazu.
Auch während des Buchprozesses ist uns aufgefallen, dass die 38 Spitzenleister auch Peak-Performer jeweils anders interpretieren. Das fand ich auch sehr spannend. Christopher hat die Umfrage gemacht, was ist für euch Peak-Performer, also ein Peak-Performer. Und jeder hat irgendwie ein bisschen was anderes gesagt, gell? Und das fand ich toll. Jeder versteht darunter etwas anderes. Und genau so soll das auch sein. Also es soll ein ganz weitschichtiges und vielschichtiges Thema sein, ja.
Das finde ich sehr beruhigend, weil von einem sportlichen Olympiasieg bin ich sehr weit entfernt. Da werde ich nie ein Peak-Performer. Aber jetzt schauen wir doch trotzdem mal auf deine sportliche Karriere, weil die ja sicher auch deine Idee von Leistung auch mitgeprägt hat. Wie hat sich das denn für dich angefühlt? Du hast erst beschrieben, du hast den Sport wahnsinnig gern gemacht, bist über die Eltern dazugekommen, konntest das so als Kind auch ausüben. Aber ein solcher Leistungssport hat doch auch mit Leistungsdruck zu tun. Also wie hast du das erlebt?
Ich glaube, der Leistungsdruck, der kam erst viel, viel später. Also als Kind habe ich das überhaupt nicht erlebt. Da war ich eher diejenige, die sich selbst vielleicht manchmal unter Druck gesetzt hat. Aber damit konnte ich immer gut umgehen. Kann ich auch heute noch. Ich bin prinzipiell ein Mensch, der unter Druck ganz gut funktioniert. Mir tut das manchmal ganz gut, weil ich dann auch manchmal so ein bisschen in die Pötte komme. Aber als Kind hatte ich da keinen Druck. Also ich habe überhaupt nicht das Empfinden, dass irgendwer zu mir gesagt hätte, ich müsste irgendetwas tun oder ich muss ins Training gehen. Klar, ist eine gewisse Disziplin gefragt, das ist logisch. Also du musst natürlich auch regelmäßig ins Training gehen und das auch nicht zu knapp. Ja, das steigt natürlich mit jedem Lebensjahr, auch die Intensität der Trainingseinheiten. Aber Druck habe ich da nie empfunden. Natürlich später, als ich dann sehr erfolgreich war und viele Dinge drumherum noch passiert sind, die ich vielleicht nicht eingeplant hatte oder mit denen ich einfach vielleicht nicht so gut umgehen konnte, die haben mich schon teilweise unter Druck gesetzt, auch Erwartungshaltungen von außen und auch an mich selbst. Medien, die natürlich ja auch mit Adleraugen auf das gucken, was man tut und das Ganze ja auch ständig kommentieren und beurteilen, das macht es natürlich dann schon relativ schwierig. Aber wenn man das für sich machen kann und nicht von aller Welt beobachtet wird, ist der Druck doch überschaubar, wie gesagt. Also ich glaube, dann kann man doch selber recht viel machen, was das Thema Druck angeht.
Wenn ihr jetzt von so einem gesunden Leistungsethos sprecht, wie stellt ihr euch denn dann den vor? Weil du hast ja gerade auch selbst gesagt, ohne harte Arbeit kommt man, wenn wir jetzt im Leistungsbereich im Sport sind, da einfach nicht hin, dann wird man nicht Olympiasiegerin. Also wie stehen jetzt da der Fleiß und die harte Arbeit im Verhältnis zur Leistung?
Ich glaube, da kann Christopher einen ganz guten Satz dazu sagen.
Ja, wir haben viel gelernt auch im letzten Jahr, als wir das Buch entwickelt haben, um dieses Verständnis nochmal zu schärfen. Eigentlich haben wir momentan, wenn wir über Leistung sprechen, in der Gesellschaft zwei große Extreme. Das ist einmal, Leistung ist Arbeit durch Zeit. Also es geht um Stückzahl. Ja, dieser Leistungsbegriff aus der Industrialisierung. Nur wer 60 Stunden gearbeitet hat, hat was geleistet. Ich glaube, das ist ein Verständnis von gestern. Damit kommen wir nicht mehr weiter. Ist nicht mehr zeitgemäß und es motiviert auch keinen. Dann haben wir das andere Extrem, das ist die Hängematte. Leistung als etwas, was wir heute gar nicht mehr brauchen. Leistungsloser Wohlstand ist hier das Schlagwort. Ja? Wir müssen doch nicht mehr leisten. Unsere Eltern haben doch schon was geleistet. Es reicht doch. Das ist natürlich auch ein Irrweg. Das merken wir jetzt schon, ja, wenn die Dinge weniger werden, beginnend bei den gemeinsamen fiskalischen Töpfen. Ja, wir merken plötzlich, wir müssen sparen. Also der Wohlstand fällt nicht von den Bäumen. Das heißt, wir brauchen Menschen, die in Zukunft noch was leisten wollen. Und wir glauben, die goldene Mitte ist ein neues Leistungsverständnis. Ein Leistungsverständnis, in der die Menschen aus eigener Kraft etwas leisten wollen, aber in der Leistung auch Sinngeber ist und nicht nur notwendige Pflicht. Ja, der Leistungsbegriff, wenn man sich den anschaut, auch im Duden, ja, dann ist es eine Handlung, die aus einer Pflicht herrührt und die Anerkennung findet. Das ist jetzt mal so zusammengefasst, das, was der Duden sagt. Also Pflicht und Anerkennung. Und ich glaube, das ist nicht mehr der richtige Weg. Also nur mit Pflicht kann ich meine Kids nicht motivieren und meine Mitarbeiter auch nicht. Da braucht's eben mehr. Wir glauben Sinn. Und Anerkennung ist etwas, das du manchmal kriegst, wenn du Glück hast. Aber abhängig machen von dieser externen Anerkennung, schwierig, denn du kannst sie nicht kontrollieren. Also aus eigenem Antrieb leisten und nicht warten, bis dir jemand auf die Schultern klopft. Und das ist ein neues, sinnvolles Leistungsverständnis, was wir in unserem Buch in 7 Kapiteln sehr genau beschreiben und von dem wir glauben, dass es gut in die Zeit passt.
Die Idee, die du jetzt vorgestellt hast, Christopher, ist, wenn ich es richtig zusammenfasse, die des Entrepreneurs. Man macht im Prinzip Mitarbeitende, befähigt sie, eigene Unternehmer zu sein, aus eigenem Antrieb zu handeln. In der Realität sieht es leider so aus, dass das in vielen Unternehmen nicht klappt. Woran liegt das?
Ich arbeite jetzt seit 15 Jahren mit Organisationen zusammen, auch auf Top-Management-Ebene. Ich habe selbst in großen Organisationen gearbeitet und am Ende ist die Frage der Motivation immer auch eine Frage der Kultur. Also welche Kultur herrscht in unserer Organisation eigentlich vor? Haben wir überhaupt den Nährboden für Motivation und für Leistungsbereitschaft? Und wovon ist diese Kultur abhängig? Da sehen wir immer wieder die gleichen Faktoren. Erstmal geht es um die Frage, haben wir eigentlich ein gemeinsames Verständnis, wer wir eigentlich sind und wozu wir da sind? Oder geht es bei uns vor allem darum, dass jeder sein eigenes Ding macht und dass wir gemeinsam Geld verdienen? Also der gemeinsame Unternehmenszweck, heute neudeutsch Purpose genannt, der ist entscheidend, damit Menschen sich überhaupt identifizieren können. Das ist für mich der eine Pfeiler. Der zweite sind die glaubwürdigen Vorbilder. Ganz wichtig auch in unserer Stiftung. Deswegen haben wir Menschen wie Magdalena dabei oder Matthias Steiner dabei oder die Huber-Burm, die auf unseren Kids-Camps mit den Kindern arbeiten. Das sind Vorbilder zum Anfassen. Die brauchen wir auch in Organisationen. Haben wir die und sind die eigentlich so klar profiliert? Weiß ich, wofür dieser CEO hier eigentlich steht? Hat der eine klare Handschrift in dem, was er tut? Das ist wichtig. Ja. Und das dritte ist, geben wir den Menschen, unseren Mitarbeitern die Möglichkeit, überhaupt herauszufinden, ihre eigene beste Position zu finden, herauszufinden, was sie antreibt. Ich würde gern differenzieren in jemand findet seinen Antrieb und jemand ist Entrepreneur, ist Unternehmer. Ich brauche im Unternehmen nicht nur Unternehmer. Ich brauche auch Menschen, die gute Sanierer sind, die gute Verwalter sind. Ich brauche ganz unterschiedliche Rollen. Ich will aber, dass doch jeder Mitarbeiter weiß, was ihn im Kern antreibt. Nur dann kann er auch seine Motivation einbringen. Es geht hier also im dritten Pfeiler um Persönlichkeitsentwicklung. Und da sind wir noch einen Riesenschritt weg, dass wir Personalentwicklung auch als Persönlichkeitsentwicklung sehen. Nicht nur fachliche Kompetenzen stärken und Methodenkompetenz, sondern auch die Persönlichkeit weiterentwickeln. Ich glaube, das würde auch die Attraktivität vieler Arbeitgeber hierzulande erhöhen und damit unser Fachkräfteproblem und unser Arbeitskräftemangelproblem insgesamt lindern.
Ja. Magdalena, wenn man jetzt von außen auf so ein Sportlerleben schaut, das, was man vielleicht beurteilen kann oder glaubt, beurteilen zu können, dann sieht man da Menschen, die sehr, sehr erfolgreich sind, durch hartes Training, durch eigenen Antrieb, durch Talent. Man kriegt auch mit, dass da ein Team drumherum steht aus Betreuern, aus Trainern, aus Physiotherapeutinnen und Therapeuten. Aber es entsteht doch immer der Eindruck, dass es sehr viel diese Person ist, die das geschafft und geleistet hat. Wo würdest du sagen, gibt es jetzt Überschneidung zu so einer Unternehmenswelt? Da kann man, glaube ich, als Einzelkämpfer vielleicht nicht so gut abschneiden.
Ja, also die Überschneidung ist tatsächlich viel größer, als man denkt. Und ich muss auch gleich von wegnehmen, natürlich ist man im Biathlon Einzelsportler, aber in Wirklichkeit eben überhaupt nicht. Also ohne ein Superteam um sich herum wäre es nicht möglich, diese Leistung zu bringen. Also ich brauche einen Techniker, der mir einen Top-Ski an dem Tag macht, weil ich sonst hoffnungslos verloren bin. Ich brauche einen Trainer, der mich beim Anschießen unterstützt, um mir zu helfen, die Waffe einzurichten, weil ich das alleine nicht machen kann. Der Trainer muss sozusagen mit dem Fernglas nach vorne gucken und mir genau Anweisungen geben. Sonst habe ich keine Möglichkeit, eine gute Leistung an diesem Tag zu bringen. Ich brauche einen Physio, zu dem ich gehen kann, wenn mir meine Schulter zwickt oder mein Rücken und er mich wieder einigermaßen hinbiegt, damit ich am nächsten Tag an den Start gehen kann. Und ohne diese Menschen, und ich meine, da gehören im erweiterten Sinne natürlich auch die Eltern dazu, die einen dorthin gefördert haben, die einen dahin gebracht haben und so weiter. Eine Behörde, die einen unterstützt, damit man wohnen kann, essen kann, schlafen und ja, letztendlich 24 Stunden lang Sportler sein darf. Also das sind alles Dinge, die man, glaube ich, häufig gar nicht so mitbekommt. Also die Öffentlichkeit sieht am Ende den einzelnen Sportler, der seine Leistung bringt. Und ja, natürlich stehst du am Ende alleine am Start und musst dann alleine diese Top-Leistung abliefern. Aber die ist nur möglich mit viel Zuarbeit von vielen Menschen, die vorher mit dir gearbeitet haben. Und ich glaube, also nicht nur das, sondern auch viele andere Dinge sind vielleicht im Unternehmertum auch wieder so. Also ich glaube nicht, dass jemand eine One-Man-Show im Unternehmen veranstalten kann. Er braucht Top-Leute um sich herum, mit denen er sich beraten kann, die sich, wie der Christopher sagt, um die Verwaltung kümmern, die Marketing machen, wie auch immer. Also ich glaube, da braucht man echt ein motiviertes Top-Team um sich herum und das ist im Unternehmertum genauso wie im Sport und auch was das Thema Erfolg und Niederlagen angeht, ist auch nicht so unterschiedlich. Also letztendlich muss man, wenn man Rückschläge erlebt im Sport und auch im normalen Leben, immer wieder aufstehen und weitermachen und sich neu motivieren, sich Ziele setzen, ist auch allgemein im Leben immer sinnvoll, nicht nur im Sport. Ja, sich vielleicht auch mal die Auszeiten gönnen, in die Regeneration zu gehen, ist im Sport so, wie auch bei anderen normalen Menschen. Aber das nehmen vielleicht manche auch ein bisschen zu knapp manchmal, dieses Thema. Also in vielen, vielen Gesprächen hat sich herausgestellt, es gibt wahnsinnig viele Überschneidungen.
Da sind jetzt super viele Stichworte gefallen, auf die ich eingehen könnte. Jetzt muss ich mich selber ein bisschen zügeln. Ich würde nämlich gerne noch eine Nachfrage stellen, die sich so ein bisschen auf beides bezieht. Der Christopher hat vorher gesagt, wenn ich es richtig verstanden habe, es braucht eben ein System und auch ein Team, das mir ermöglicht, dass ich meine Motivation ausleben kann, dass ich einen Sinn in meiner Arbeit sehe. Und Magdalena, du hattest auch beschrieben, du hattest quasi diesen inneren Antrieb im Sport auch von Anfang an so intrinsisch, das war nicht was irgendwie die Eltern gesagt haben, jetzt mach mal Biathlon und streng dich mal an, sondern es hat dir Spaß gemacht. Meine Frage wäre jetzt, geht ihr davon aus, dass in der Unternehmenswelt die Mitarbeitenden per se schon mal motiviert kommen und man nur das System auch dafür stellen muss, dass es so bleibt, oder ist es was ein Unternehmen auch aktiv unterstützen muss?
Jeder hat etwas, was ihn antreibt. Nur die wenigsten können es greifen.
Das heißt, wir müssen ihnen helfen, das zu finden.
Wir müssen ihnen helfen, herauszufinden, was sie antreibt, um auch entscheiden zu können, ob sie hier an der richtigen Stelle wirken sollten. Ja, es geht auch nicht darum, jeden Mitarbeiter zwingend zu halten, sondern die zur Organisation passen, die sich identifizieren. Und dazu ist dieser Abgleich einfach wichtig. Wie passt meine eigene DNA und meine Haltung und mein Antrieb zu der Organisation? Und diesen Abgleich sollten wir auch möglich machen. Beginnend im Bewerbungsgespräch, aber natürlich auch in den Mitarbeitergesprächen. Jeder hat einen Antrieb. Die Frage ist nur, ob wir ihn greifen können, ob wir ihn nutzen können, ob wir ihn entschlüsseln können. Darum geht's doch. Und deswegen ist Persönlichkeitsentwicklung super wichtig.
Da würde ich gerne eine kleine Geschichte dazu erzählen, weil bei mir kennt man natürlich diesen Antrieb aus dem Leistungssport und dass man weiß, das war meine Berufung. Und als ich mich entschlossen habe, mit 25 Jahren aufzuhören, da war das ja auch so, dass ich mich selbst gefragt habe, was ist denn noch so meine Bestimmung? Hat man eigentlich nur eine im Leben oder hat man auch vielleicht sogar mehrere Bestimmungen im Leben oder Dinge, für die man wieder genauso brennen kann? Also das hat mir zum einen, fand ich das spannend, das herauszufinden. Zum anderen hat es mir auch ein bisschen Angst bereitet, weil ich nicht wusste, ob ich jemals wieder etwas finden kann, was mich genauso flasht wie dieser Sport. Und ich habe mit einem Unternehmenscoach zusammengearbeitet, beziehungsweise tue es immer noch, seit 15 Jahren. Und mit dem habe ich viele Gespräche geführt und er hat mir begreiflich gemacht, dass es immer mehrere Optionen gibt. Es gibt nicht nur so diese eine Straße, die am Ende irgendwie in der Sackgasse endet. Also es gibt immer Abzweigungen im Leben, die vielleicht noch spannender werden. Und ich kann das jetzt mit einem kleinen Rückblick, ich bin jetzt auch seit 12 Jahren raus aus dem Geschäft, sagen, ja, es ist definitiv so. Ich habe wieder ganz viele Dinge gefunden, die mich wieder genauso fesseln, wo ich genauso mit Herzblut dabei bin. Also es ist natürlich die Stiftung, für die wir alle brennen, die da mit dabei sind, aber auch andere Dinge, die ich tue. Und wenn ich zum Beispiel mit meinen Geschäftspartnern zusammenarbeite, ich glaube an das Gesetz der Anziehung, es kommen lustigerweise immer die Leute auf mich zu, mit denen ich mich total identifizieren kann und wo ich sage, ja, da fühle ich mich wohl. Und die merken natürlich auch, dass ich mich total gerne einbringe. Und so hat man eine absolute Win-Win-Situation. Jemand, der jetzt in meinem Fall als Markenbotschafterin total hinter einem Produkt oder einer Firma steht und umgekehrt. Und so funktioniert das. Und ich glaube, das ist in der Wirtschaft, im Unternehmertum im Endeffekt genauso. Wenn ich ein Unternehmen finde, wo ich sage, wow, ich finde die Idee toll, dann kann man darin total aufgehen und da fällt es einem wahrscheinlich auch nicht schwer, mal die Überstunde zu machen, die Extrameile zu gehen sozusagen.
Jetzt ist dieser Sinn oder Purpose, hattest du vorher gesagt, das eine und Ziele das andere. Magdalena, das hattest du vorher noch erwähnt. Und beim Sport denkt man dann natürlich auch an den Wettbewerb. Und du hast auch gesagt, von Anfang an wollte ich Olympiasiegerin werden. Also sind Ziele was, die unbedingt notwendig sind für Leistung, sowohl im Sport als auch im Unternehmensbereich?
Ja, also Ziele sind absolut notwendig, bin ich der Meinung. Also egal in welchem Bereich, es sind ja nicht manchmal die, es ist ja nicht das oberste Ziel der Olympiasieger oder die Weltmeisterschaftsmedaille. Mittlerweile, ich bin Mama von 3 Kindern. Für mich ist ja schon ein Ziel, wenn wir es schaffen, abends mal ein friedvolles Abendessen zu verleben. Also es ist ja wirklich so. Und ich glaube, die meisten, die Kinder haben, können das jetzt sehr gut nachempfinden. Da freue ich mich wahnsinnig drüber, wenn das mal so harmonisch abläuft. Ich habe langfristige Ziele, ich habe kurzfristige Ziele. Was will ich heute erreichen? Was will ich morgen erreichen? Und was will ich langfristig erreichen? Und sehr sinnvoll ist, sowas auch einfach aufzuschreiben, sich wirklich mal eine Stunde hinzusetzen, aufzuschreiben, was will ich heute, was will ich morgen, was will ich nächste Woche und was will ich nächstes Jahr und was will ich in 10 Jahren. Und wahrscheinlich werden sich nicht alle Felder ausfüllen lassen, nicht gleich. Aber es ist was, es kommt was in Gang im Kopf. Man beschäftigt sich damit. Wo möchte ich denn hin? Was fühlt sich denn für mich richtig an? Letztendlich sind wir diejenigen, die den Beitrag dazu leisten müssen. Also es kommt ja nicht auf einen selbst zu. Also die Dinge fliegen einem ja nicht immer nur zu. Manchmal ist es so, aber wir müssen in die Initiative gehen und in die Pötte kommen und selbst unser Leben in die Hand nehmen. Jeder von uns.
Das ist einerseits den Biathlon genannt, da ist Leistung oder auch Ziele sind da sehr klar zu setzen. Leistung ist klar zu messen. Es geht um Laufzeiten, es geht um Strafrunden, es geht um Treffer. Im Unternehmen gibt es auch Ziele. Wenn man die aber runterbricht, dann lassen die sich nicht immer so hart definieren. Es gibt auch weiche Faktoren, die Einfluss nehmen und wichtig sind, dass ein Unternehmen erfolgreich ist. Christopher, mich würde interessieren, welchen Aspekt von Leistung haben solche weichen Faktoren? Wird man die überhaupt messen und steuern können?
Ich bin überzeugt, dass das messbar ist. Ich glaube, wir müssen uns noch mehr Mühe geben, auch vermeintlich weiche Faktoren im Unternehmen zu messen und greifbar zu machen. Ich habe das neulich erst in einer Organisation erlebt, das kennen wir alle, das Mitarbeiterbewertungsgespräch oder das Mitarbeitergespräch insgesamt. Da gibt es ja meist so einen Bogen, ja, ist bekannt. Da wird Arbeitsquantität und Arbeitsqualität bemessen, also der Klassiker. Aber man könnte sich ja auch mal fragen, hey, inwieweit trägt der Mitarbeiter eigentlich zu einem Wert von uns bei? Also was Weiches? Also sagen wir zum Beispiel Leistungsorientierung oder Lösungsorientierung oder Pragmatismus. Also ganz egal, was dem Unternehmen wichtig ist. Das ist vielleicht ein weicher Faktor, aber sowas kann ich auch messen. Und das kann ich auch gemeinsam mit dem Mitarbeiter in Erfahrung bringen. Was denkst du denn eigentlich, wie weit trägst du zu diesem Wert bei? Wie weit denke ich das selber als deine Führungskraft? Also sich über diese weichen Faktoren mal zu unterhalten, sie einzubinden in Messinstrumente, wie beispielsweise so ein Bewertungsbogen, da geht schon los. Und natürlich auch Leistung an diesen weichen Faktoren festzumachen, wenn es um erfolgsabhängige Vergütung geht. Ja, das ist doch auch ein spannender Faktor. Also man stellt es sich mal vor, der Mitarbeiter oder die Führungskraft wird auch dafür belohnt, dass er zu unserer gemeinsamen Kultur beiträgt, ja, dass er sich für unsere DNA eingesetzt hat, ja, gemessen im Mitarbeitergespräch. Ja, vielleicht ein verrückter Gedanke für viele, aber es ist möglich, nur man muss sich damit mal auseinandersetzen. Wie kriegen wir das eigentlich eingesteuert in unsere Werkzeuge, mit denen wir da im HR-Bereich und im Management täglich arbeiten?
Christopher, du schreibst in dem Buch noch einen anderen spannenden Gedanke. Du sagst, am Ende zählt nicht die Platzierung, sondern die Performance gemessen am eigenen Potenzial. Also wie groß war auch der Entwicklungsweg, den eine Person zurückgelegt hat. Magdalena, wenn ich jetzt wieder auf den Sport gucke, dann denke ich mir, es ist schön wahrscheinlich, wenn man am Ende des Tages sagen kann, ich habe alles gegeben, aber am Ende wird doch abgerechnet in Platzierungen. Wie ist da deine Erfahrung? Reicht es, sich zu sagen, ich habe alles versucht, oder braucht man auch diese Erfolgserlebnisse, um dann wirklich sagen zu können, die Leistung macht Spaß?
Es ist tatsächlich vielschichtig, meiner Meinung nach. Also ich habe das oft in Gesprächen erlebt, wenn man so nach dem Wettkampf zusammensitzt im Team und dann so über seinen Wettkampf redet, wie unterschiedlich doch die persönlichen Empfindungen auch sind, was die einzelne Platzierung und die Leistung also die dazugehörige Leistung angeht. Und das passt gar nicht immer so zusammen. Also ich habe mich schon immer gar nicht getraut zu sagen, ja gut, ich bin jetzt heute Erste geworden. Also ist natürlich Wahnsinn. Aber eigentlich bin ich nicht ganz zufrieden, weil da war es nicht so hundertprozentig. Und das habe ich mir immer total gespart, weil ich gemerkt habe, da das stößt meistens jetzt nicht so auf viel Verständnis. Und andersrum ist es aber auch manchmal so. Also ich meine, die Platzierung ist ja abhängig davon, auch wie die anderen drauf waren. Also du bist ja auch immer irgendwo abhängig davon, hatten die einen guten Tag oder nicht. Wenn du einen ersten Platz gemacht hast und du hast aber gemerkt, die zweit-, dritt-, viertplatzierte, die waren heute auch wahnsinnig gut drauf, dann hat es irgendwie nochmal eine andere Wertigkeit. Also es ist tatsächlich vielschichtiger, als man denkt. Es ist gar nicht immer nur Platz 1, 2, 3. Bei meiner ersten Olympia habe ich die Silbermedaille gewonnen. Und ich war total enttäuscht darüber, weil ich war nur eine Sekunde, 1,7 Sekunden hinter der ersten. Und ich hatte das Gefühl, ich war einfach besser an dem Tag. Und das darf man ja gar nicht laut sagen, weil man sagt, ja, spinnst du, und zweiter Platz ist doch gut. Aber dieses Empfinden ist sehr individuell.
Mir fällt ein gutes Beispiel ein. Ich habe ein Interview gehört mit Anne Haug, der deutschen Triathletin. Übrigens aus Franken, meiner Heimat. Und sie wurde direkt nach ihrer Silbermedaille in Hawaii gefragt, Anne Haug, wie fühlen Sie sich jetzt? Also sie hat Silber gewonnen, ja, beim einem der schwersten Challenges, die es im Sport überhaupt auf der Welt gibt. Und sie sagt, ich fühle mich super, weil ich das Gefühl habe, alles gegeben zu haben. Das heißt, für sie war im Ziel nicht die Silbermedaille das, was ihr das gute Gefühl gegeben hat, sondern das Wissen, sie hat alles rausgeholt. Das beweist, dass selbst bei den Allerbesten es eben nicht nur um die Zielerreichung geht, sondern um die Ausschöpfung dieses Potenzials. Das ist das gute Gefühl. Und sich dessen bewusst zu machen, ist so wichtig, jenseits der Ziele, die wir uns immer wieder setzen.
Und da finde ich es toll, dass Anne Haug von sich aus sagt, sie findet es toll, weil ich finde, das ist mir oft begegnet, man muss sich dann freimachen von dem, was die Leute drumherum denken. Weil ich das natürlich dann auch erlebt habe im Interview, dass jemand sagt, naja, sie sind jetzt heute nur Dritte geworden. Und du selber bist der Meinung, also ich hatte heute eigentlich einen richtig guten Tag, aber die anderen waren heute auch so verdammt stark, dass es einfach nicht gereicht hat. Und du einfach merkst, dieser dritte Platz war vielleicht sogar mehr Leistung als der ein oder andere Sieg. Und da, glaube ich, spielt schon auch die öffentliche Wahrnehmung eine große Rolle, ob man das tatsächlich dann für sich auch so gut annehmen kann und sagen kann, ich bin trotzdem damit zufrieden. Und finde ich toll, dass sie da auch komplett bei sich bleiben kann. Das ist mir, glaube ich, nicht immer gelungen und habe mich da schon auch manchmal hinreißen lassen von den äußerlichen Ansichten dieser Leistung. Das ist ja auch nochmal sehr komplex.
Julia steht mit der nächsten Frage schon in den Startlöchern, aber ich würde trotzdem gerne nochmal, Christopher, bei dir nachhaken, weil im Unternehmen ist es ja dann doch so, es ist schön, wenn man dieses gute Gefühl hat, es ist auch schön, wenn man seine Ziele erreicht hat, aber irgendwie steht man dann doch ja mit seiner Leistung immer auch im Wettbewerb ein Stück weit mit anderen und wird vor allem aber auch von anderen bewertet, durch Führungskräfte, durch Kolleginnen und Kollegen. Magdalena hat es gesagt, man muss sich dann freimachen, was die Außenwelt denkt. In der Arbeitswelt kann man das nicht immer. Wie geht man dann damit um?
Absolut. Das Spiel mit dem Wettbewerb, das ist ein Dualismus, der ist nicht ganz aufzulösen. Wir haben das im Buch auch gut beschrieben in einem Kapitel. Wie gehe ich mit Wettbewerb um, mein Potenzial auszuschöpfen? Und die Quintessenz ist, Wettbewerb ist eine wichtige Aspirationsquelle. Also Wettbewerb ist Ansporn, um weiterzukommen. Ja, das ist natürlich so. Also was würde ich machen ohne Menschen, die Dinge besser können? Das ist doch ein super Vorbild. Das ist eine super Inspirationsquelle, mich selber zu fragen, was steckt in mir drin und was kann ich? Aber man sollte sich dem Wettbewerb niemals ausliefern. Und da haben wir ein gutes Beispiel im Buch von unserem Bauunternehmer Alexander Penzkofer, der sich duelliert hat mit einem anderen Bauunternehmen. Und wenn der eine Bauunternehmer einen neuen Fuhrpark angeschafft hat, dann hat der andere nochmal einen größeren Fuhrpark angeschafft. Und es ging so weit, dass er fast insolvent geworden wäre, weil er sich so hochgeschaukelt hat, weil er sich abhängig gemacht hat von diesem Armdrücken der Unternehmer. Und dann wird es eben ungesund. Das heißt, ich glaube, Wettbewerb ist eine wichtige Inspirationsquelle, aber wir sollten uns auch als Organisation niemals abhängig machen von ihr, sondern eher schauen, was ist unsere DNA? Wofür stehen wir? Was ist eigentlich unser Spiel? Das, was zu dem Wettbewerber passt, ist vielleicht nicht unser Weg. Wir haben andere Menschen in unserer Organisation. Wir haben eine andere Geschichte. Wir haben vielleicht auch andere Ideen. Und deswegen können wir es nicht kopieren.
Also unterm Strich kann man auch sagen, kapieren ist besser als kopieren. Also besser sein eigenes Ding machen, als blind den Weg eines Wettbewerbers zu kopieren. Und ich glaube, das ist ein sinnvoller Weg, um im Spiel mit dem Wettbewerb weiterzukommen.
Ihr habt in eurem Buch auch ein Kapitel zum Thema Vertrauen und gerade habe ich mich gefragt, ist Vertrauen dann etwas, was man eben dem entgegensetzen kann, was hilft, um sich nicht der Konkurrenz sozusagen und dem Wettbewerb so hinzugeben, was hilft, um mit Niederlagen umzugehen? Magdalena, wie hast du das erlebt? Also Vertrauen an wen und wie lernt man das?
Ja, also Christopher kennt mich, ich bin da ja eher so emotional gepolt in der Hinsicht oder allgemein wahrscheinlich, dass ich viele Dinge auch eher emotionaler sehe und vielleicht weniger, ja, auch objektiv. Aber ich habe relativ früh in meiner sportlichen Karriere gelernt, wie wahnsinnig wichtig es ist, Vertrauen in das Leben überhaupt zu haben, Vertrauen darin zu haben, dass es gut wird im Leben. Das klingt jetzt so ein bisschen wie aus so einem Kalender, aber Es hat mir oft geholfen, gerade in den Situationen, wo es echt mal schwer geworden ist und man fängt ja natürlich immer mal wieder an zu zweifeln, ob man da tatsächlich richtig ist.
In der Unternehmenswelt ist das total wichtig, denn wir brauchen Führungskräfte, die zuversichtlich nach vorne schauen und Menschen auch positiv mitnehmen können.
Jetzt sind wir heute im Podcast von Neues Lernen. Den Aspekt haben wir jetzt noch gar nicht beleuchtet und das sollten wir, finde ich, noch kurz tun. Leisten lernen, wie geht das? Magdalena, ich würde nochmal kurz mit dir weitermachen, weil du hast jetzt auch die Rolle gewechselt. Du bist jetzt Mutter von 3 Kindern. Hattest diesen sehr, sehr krassen, ich glaube, man kann es so formulieren, Leistungsanspruch an dich als Sportlerin. Wie gehst du mit dem Thema Leistung bei deinen Kindern um als Mutter? Ist das schwierig?
Also ich frage mich tatsächlich jeden Tag, wie ich das am besten machen soll. Also ich weiß es nicht, ob es da einen richtigen Weg gibt. Also ich versuche meine Kinder vor allen Dingen zu motivieren, Dinge auszuprobieren, dran zu bleiben, sich aber auch immer wieder aufzurichten, wenn es mal nicht so gut läuft. Also ich versuche einfach die Dinge, die ich im Sport gelernt habe, natürlich meinen Kindern weiterzugeben. Ich würde jetzt mal behaupten, dass ich nicht sehr viel Druck aufbaue. Zum Beispiel was das Thema Schule angeht. Ich habe jetzt gerade ein Kind, das im Übertrittsjahr ist. Und es ist ja für viele Eltern ein ganz spannendes, weil dann natürlich ein ganz anderer Leistungsdruck plötzlich auftaucht, den man vorher nicht kannte. Und ich glaube, dass ich sehr entspannt damit umgehe.
Ihr schreibt am Ende eures Buches aber auch noch ein bisschen abstrakter eine Formel auf, wie Leistung entstehen kann. Und da schreibt ihr, es ist innerer Antrieb mal Fähigkeit mal Widerstandskraft. Das klingt für mich immer noch ein bisschen weit hergeholt. Christopher, vielleicht kannst du das für uns etwas konkreter machen und uns ein Beispiel nennen, wie das dann im Alltag aussieht.
Klar. Also wir haben versucht, Spitzenleistung irgendwie in eine Formel zu packen, ja, weil die Leute fragen immer, wie geht's denn? Jetzt kann man eine halbe Stunde erklären, aber mit einer einfachen Formel, dann beschäftigen sich die Menschen damit. Und wir haben schon herausgefunden, in den vielen Interviews mit unseren Spitzenleistern, es sind immer 3 Dinge. Es ist A, ein innerer Antrieb, eine gewisse Motivation. Dann eine Fähigkeit, das ist der 2. Faktor. Das muss aber kein Talent sein. Eine Fähigkeit kann auch etwas sein, was ich mir aneigne, weil ich einfach wie viele Wiederholungen hatte und es so oft geübt habe, dass ich irgendwann gut geworden bin mit einem gewissen Basistalent. Und das 3. ist eine Widerstandskraft. Das ist die Kraft, die dich weitermachen lässt, wenn es mal schwer wird. Das ist die Kraft, die zweifelhafte Angebote eine Absage erteilt. Ja, das ist die Kraft, die dich durchhalten lässt. Also das ist ein wichtiger Faktor. Und diese 3 Elemente, die braucht's, um aus eigener Kraft irgendwas zu leisten. Egal, ob ich jetzt Mitarbeiter bin oder CEO oder ein Mädchen in einer Turngruppe. Ja, ich glaube, diese 3 Faktoren, die haben wir alle im Leben auch irgendwie erfahren und haben gelernt, dass die wichtig sind. Und ich glaube, wir sollten uns mehr Mühe geben, auch Menschen in diesen 3 Feldern weiterzuentwickeln. Im inneren Antrieb, in der Fähigkeit und auch in der Widerstandskraft.
Ich glaube, jetzt sind wir tatsächlich am Ende unseres Podcasts angelangt, obwohl ich noch ziemlich viele Ideen und Fragen hätte, aber jetzt muss ich einfach einen Schlusspunkt setzen. Und der Abschluss in unserem Podcast ist immer ein kurzes Abschlussstatement, das wirklich nur in 2 bis 3 Sätzen zu beantworten ist.
Ganz konkret.
Und unsere Frage wäre, was heißt oder sollte Leistung heute bedeuten?
Leistung sollte bedeuten, es ist was Schönes, es bereitet Freude, es geht mit Leichtigkeit und trotzdem auch mit der Bereitschaft, sich voll reinzuhängen, total Gas zu geben und sich da vielleicht selbst auch neu kennenzulernen und über seine vermeintlichen Grenzen hinaus zu schießen, im positiven Sinne, ohne seine Grenzen zu missachten. Das ist Leistung.
Für mich ist es Sinngeber. Leistung sollte, muss heute Sinngeber sein und ein Mittel zur Selbstentfaltung.
Das war doch knackig am Ende. Dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart heute und uns einen Einblick gegeben habt in so viele Facetten von Leistungskultur.
Dankeschön, es hat Spaß gemacht.
Vielen herzlichen Dank.
Hat Spaß gemacht, danke euch.
Also für mich ist ja die Botschaft des Tages, habe ich ja schon im Podcast gesagt, jeder und jede kann Peak-Performer werden und das bedeutet eben nicht, dass ich sportliche Spitzenleistung bringen muss.
Da bist du wirklich froh gewesen wieder. Ja, und ich war froh darüber, dass tatsächlich wir eben zwei Gäste im Podcast hatten, weil es mir ganz wichtig war, dass man nicht immer so vermittelt, dass man jetzt Leistung in einem Unternehmen oder jedes Einzelnen mit so einer Spitzenleistung im Sport gleichsetzen kann. Und das ist ja dadurch, dass Magdalena Neuner und Christopher Speil sich da so schön ergänzt haben, sehr schön klar geworden, fand ich.
Ja, absolut. Und auch diese Botschaft eben zu sagen, es geht darum, dass jede und jeder Einzelne das eigene Potenzial findet, die Personalentwicklung führt, Führungskräfte dabei auch unterstützen, dass sie das entfalten können. Und auch, was Magdalena noch gesagt hat, dass es auch vielleicht mehrere Talente und auch Interessen geben kann, die sie ja nach dem Spitzensport auch noch neu entdecken musste, die sie jetzt aber wieder genauso begeistern wie der Spitzensport davor auch.
Siehst du, man kann auch später noch sportliche Talente
entdecken. Das stimmt, aber ich glaube, ich bleibe eher im musikalischen Bereich. Es läuft besser.
Gut, dann bleibt uns zum Ende noch was? Die
Checkout-Frage.
Checkout.
Mit welchem Gefühl, Julia, gehst du heute aus dem Podcast?
Also ich bin ganz ehrlich, wir haben das hier aus dem Podcast rausgeschnitten, aber ich bin ganz arg glücklich, weil ich nämlich, das habe ich der Magdalena am Ende auch noch gesagt, wirklich auch ein Fan war von ihrer sportlichen Leistung. Ich habe als Jugendliche jedes ihrer Biathlon-Rennen gesehen und ich war total gefesselt immer und finde das wirklich eine beeindruckende Karriere. Und für mich persönlich war es jetzt schon so ein kleiner Kindheitstraum, mit ihr mal persönlich zu sprechen.
Und du darfst ja nochmal mit ihr sprechen, das dürfen stimmt, wir schon ein bisschen ankündigen. Sehr, ja.
Es wird nämlich noch eine Lernreise geben mit Magdalena Neuner.
Und ich bin natürlich ein bisschen unglücklich, dass ich im Gegensatz dazu nicht dabei war. Aber ich muss auch zugeben, dass ich früher nicht jedes Rennen mit Magdalena Neuner gesehen habe. Wobei mich natürlich ihre sportliche Leistung beeindruckt. Ja, den nächsten Podcast führen wir auch schon bald. Ihr könnt euch freuen auf Judith Muster und Lukas Fütterer, beide Berater bei Mitaplan, die mit uns über den blinden Fleck bei der Digitalisierung sprechen werden.
Und wie ihr wisst, ihr könnt über verschiedene Kanäle auch auf dem Laufenden bleiben, über unser Magazin, Portal, die App und LinkedIn. Und dann würde ich jetzt mal sagen, bis zum nächsten Mal.
Genau, bis zum nächsten Mal. Bleibt tschüss. Gesund, macht's gut. Tschüss.
Neues Lernen, der Podcast. Corporate Learning neu gedacht. Mit Christina Enderle da Silva und Julia Senner. Neues Lernen.